Zu Gast im Studio Stefanie Hamann vom Arbeitskreis Leben. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Der Arbeitskreis Leben, erklär mal, was ist das?
Der Arbeitskreis Leben ist eine Krisenberatungsstelle für Menschen in Lebenskrisen und bei Suizidgefahr. Also Menschen, die darüber nachdenken, ob sie sich das Leben nehmen wollen, ob sie nicht mehr weiter können, aber auch für Menschen, die sich Sorgen machen um jemand, der vielleicht suizidal ist, und auch Menschen, die einen Nahestehenden durch eine Selbsttötung verloren haben.
Was machst du beim Arbeitskreis Leben?
Ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin. Ich würde das jetzt mal deswegen so betonen, weil wir auch ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben. Und ich mache Beratung. Das ist, finde ich, so die Basisarbeit, die ich mache, jetzt am Telefon oder auch face-to-face, also im persönlichen Kontakt. Aber ich mache auch Suizidprävention und Öffentlichkeitsarbeit, deswegen bin ich auch heute hier. Und ja, wir machen natürlich ganz viel. Zum Beispiel organisieren wir jetzt gerade unser Jubiläumsjahr, wo es ganz viele Veranstaltungen gibt. Das ist auch ein Teil. Dann bilde ich ehrenamtliche Mitarbeiter aus und mache Supervision für die. Also es wird mir nicht langweilig. Es ist immer ganz viel los bei uns und das ist sehr spannend und manchmal auch ein bisschen schwer.
Wie bist du dazugekommen?
Also ich bin dazugekommen über mein Studium. Ich habe ein bisschen später studiert als die meisten Menschen und habe beim AKL, also beim Arbeitskreis Leben, mein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr, und bin dann als Honorarkraft da engagiert worden, und als ehrenamtliche Mitarbeiterin habe ich gearbeitet, und irgendwann habe ich einen hauptamtlichen Job angeboten gekriegt. Das war für mich ein Riesenglück eigentlich. Es ist eine etwas ungewöhnliche Karriere, aber für den Arbeitskreis Leben nicht unbedingt ungewöhnlich.
Was hast du studiert?
Erziehungswissenschaft, also ich bin Diplompädagogin, und das habe ich hier in Tübingen studiert, zu der Zeit, als man noch Diplom machen konnte.
Und dein Praktikum oder dieser Übergang vom eben auch Ehrenamtpraktikum zum Hauptamt, wie ist der bei dir gelaufen, oder wie schwer war das für dich, da den Einstieg auch zu finden?
Dann plötzlich Hauptamtliche zu sein? Ja, es war komisch, weil natürlich irgendwie ich so von meiner Rolle her auch noch so ein bisschen ehrenamtlich war und oder als Honorarkraft. Das heißt, ich hatte eine andere Verantwortung natürlich. Aber irgendwie ging das ganz gut, weil ich ja eben auch schon dadurch länger da war und wir uns alle ganz gut kannten. Ich, meine Kollegen und ich und auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter kannten mich ja schon. Eigentlich ging das ganz gut, aber es war so ein schleichender Übergang. Das hat vielleicht so ein halbes Jahr gedauert, und dann konnte ich irgendwie hinstehen und sagen, ja, ich bin auch hauptamtliche Mitarbeiterin. Und davor musste ich immer so, nee, ich bin nicht, Schluck, ich bin eher, nee, hauptamtlich. Also es hat so ein bisschen gedauert.
Wie seid ihr aufgestellt? Wie viele Hauptamtliche gibt's?
Ja, also es gibt ja, wir haben den Standort in Tübingen, die Krisenberatungsstelle, dann in Reutlingen haben wir eine Krisenberatungsstelle und die Youth Lifeline. Und wir sind 9 hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Und also wir haben alles Teilzeitstellen, und wir haben etwa 100 ehrenamtliche Mitarbeiter, sowohl eben die Jugendlichen, die Peerberater, und unsere ehrenamtlichen älteren Krisenbegleiterinnen.
Da trennt ihr eindeutig, ist es auch sowohl von der Zielgruppe her,
genau, also
räumlich und auch inhaltlich getrennt.
Genau, also wir haben die Online-Jugendberatung, die Youth Lifeline, das ist ein Angebot für junge Menschen bis 21, und das ist auch nur online, also nur per Mail. Und das Besondere daran ist ja, dass da eben andere Jugendliche sitzen und die Mails beantworten. Und in den Krisenberatungsstellen haben wir schon auch junge Menschen, also die jüngsten Klienten sind so 13, 14, und die Ältesten sind schon über 80. Und wir machen eigentlich hauptsächlich persönliche Beratung, natürlich auch am Telefon. Aber online machen wir schon auch ein bisschen, aber das ist nicht so unser Schwerpunkt. Das ist der Unterschied. Und wir trennen zwischen Haupt- und Ehrenamt, weil wir so die hauptamtlichen Mitarbeiter natürlich eben auch dafür zuständig sind, unsere Ehrenamtlichen zu begleiten und zu betreuen. Also, dass die auch Supervision von uns kriegen. Das ist bei uns genauso wie natürlich auch in der Youth Lifeline, wobei es bei denen ein bisschen anders läuft als bei uns. mit der Supervision. Also die werden immer direkt supervidiert, die jungen Menschen, die E-Mail schreiben. Also das wird eine E-Mail gelesen und beantwortet und die zwei Kolleginnen von Youth Lifeline lesen sie dann gegen, damit die jungen Menschen nicht so ganz die Verantwortung alleine tragen. Und bei uns, bei den Erwachsenen, so wie wir immer sagen, wobei die anderen ja auch schon ein bisschen erwachsen sind, ist es so, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter 14-tägig Supervision kriegen in Gruppen, in festen Gruppen. Und das ist immer ganz spannend, weil dann kriegt man natürlich auch so mit, was ist gerade mit den Klienten, wie läuft es? Und dann unterstützt eigentlich die ganze Gruppe mit Ideen, mit Impulsen, mit manchmal auch ein bisschen kritischen Fragen und so. Genau.
Und deine Aufgabe ist da bei der Supervision dann die Moderation?
Genau, oder? Ich leite das Ganze und fasse dann am Ende zusammen, was jetzt so gesagt wurde und schaue, ob die ehrenamtlichen Mitarbeiter das Gefühl haben, mit dem, was sie jetzt so an Rüstzeug gekriegt haben, können sie gut weitergehen in ihrer Begleitung mit den Menschen.
Und was kommt da so alles dann an, wenn du meinst, auch kritische Fragen?
Naja, es ist ja schon so, wenn man in dem Bereich arbeitet, dass ja auch immer wieder Themen in den Gesprächen aufkommen, wo man eine eigene Betroffenheit hat, wo man sich vielleicht nicht immer so gut distanzieren kann und wo man dann, also wo dann eben auch mal gefragt werden kann, kann das sein, dass da irgendwo auch dein Thema dahinter steckt? Ist es wirklich das, was die Klientin bringt oder gehst du da irgendwie in Resonanz und kannst dich nicht gut distanzieren? Und das finde ich auch sehr wichtig, weil wir ja schon auch durchaus eine Verantwortung haben und unser Konzept ja nun tatsächlich auch Beziehungsgestaltung ist. Also die Beziehung ist das, was unsere Begleitung und Beratung trägt eigentlich. Also es ist eben das auch im Unterschied zur Therapie. Das bieten wir ja nicht.
Die Beziehung zwischen dem Berater
und dem Klienten. Genau, also dass das eben ganz wichtig ist, weil Menschen, die suizidal sind, also die darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen, die ziehen sich ganz oft aus Beziehungen zurück oder machen eben auch viele negative Beziehungserfahrungen. Und also unsere Idee ist dann zu sagen, hier gibt es ein verlässliches Beziehungsangebot, es ist jemand für dich da, es hört dir jemand zu. Und dass dann eben durch diese Beziehung, die da entsteht, quasi der Mensch, der in der Krise steckt, auch das Gefühl hat, hey, Beziehung kann schon auch gut sein. Also die müssen nicht immer nur problembeladen sein, sondern hier gibt es ein Gegenüber, das mich mag, das für mich da ist, das mir zuhört und das mich begleitet. Also in einer bestimmten Zeit natürlich. Also Beziehungsangebot auf Zeit ist es schon.
Und welche Möglichkeiten habt ihr da an der Hand, auch eben das zu gestalten, wenn man das positiv zu gestalten?
Eine Beziehung.
Ja, also genau. Die Beziehung eben halt.
Genau. Auch, ne? Also ich glaube so, das allererste ist eben, dass man eine Vertrauensbasis herstellt, dass den Menschen, die zu uns kommen, auch erstmal klar ist, wir haben Schweigepflicht. Wir erzählen das jetzt nicht der Nachbarin, du, da war heute die Frau X und so, das machen wir natürlich nicht, sondern das ist bei uns ganz, ganz wichtig, diese Schweigepflicht, das wissen dann unsere Klienten auch und das macht ja schon erstmal die Möglichkeit, sich zu öffnen, wenn man das Gefühl hat, es bleibt hier in diesem Raum, wo es gesprochen wurde. Und dann eben so, dass man am Anfang zumindest erstmal nur zuhört, also gar keine kritischen Fragen stellt oder die Menschen hinterfragt, sondern mal zuhört und annimmt. Was kommt da von dem anderen? Was erzählt er? Wie sieht er sein Leben? Wie sieht er seine Problematik? Und das steht ja jedem Menschen auch zu, seine Situation so zu bewerten, wie er das möchte oder sie das möchte. Und das ist so das am Anfang. Und wenn dann die Menschen sich immer mehr öffnen und auch eine Vertrauensbasis da ist, dann kann man auch schon mal anfangen zu fragen, könnte man das vielleicht auch ein bisschen anders sehen oder gibt es jemand in ihrem Umfeld, der das vielleicht anders sieht? Und so, denke ich, gibt es eigentlich oder entstehen dann neue Ideen oder neue Bewältigungsstrategien oder es kommt dann im Laufe der Zeit vielleicht einfach dazu, eine neue Perspektive zu entwickeln. Also können dann die Menschen, die in diesen Krisen feststecken oder zumindest in einer bestimmten Zeit feststecken, einfach sehen, okay, man kann manchmal auch Dinge anders anschauen. Und dann gibt es vielleicht auch wieder einen Weg.
Wenn die kommen ja alle freiwillig, gehe ich davon aus, ne?
Ja, aber, also mehr, ja, schon. Sonst können wir nicht arbeiten.
Genau, aber wenn so eine gewisse Verschlossenheit oder eben doch diese Reserviertheit auch am Anfang steht, Also wenn da erstmal ganz wenig kommt und gar nicht viel gibt, was man zuhören kann?
Dann, also versuche ich zumindest mal für mich auszuhalten, auch mal miteinander zu schweigen. Dann gibt es ja diese wunderbaren Möglichkeiten, nonverbal zu kommunizieren. Das können wir hier jetzt nicht zeigen im Radio, aber man kann lächeln, man kann versuchen, einfach auch so ein bisschen zu schauen, wie, was macht der andere, vielleicht so ein bisschen in Resonanz gehen, einfach mit dem Gesichtsausdruck, mit der Körperhaltung. Und dann entsteht mit der Zeit was. Also ich gehe davon aus, dass Menschen, die zu mir kommen, auch wenn sie freiwillig kommen, unter einem hohen Druck stehen. Denen geht es ja nicht gut, die sind in Not. Und da kann man nicht, wenn ich jetzt auch noch den Druck mache, zu sagen, jetzt erzählen Sie mal, kommen auf, dann gebe ich denen ja mehr von dem, was sie schon haben. Und dann denke ich, ich versuche mich zurückzunehmen und auszuhalten, dass auch mal eine Weile Ruhe ist. Aber das ist schon was, was man üben muss.
Dass man dann eben nicht selber den Druck auch spürt.
Genau, also man ist dann ja immer ganz schnell dabei, selber die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, komm, das Kind schaukeln wir jetzt. Aber genau das ist es eben, was nicht weiterbringt, sondern dann eben Ruhe zu bewahren und zu sagen, es wird schon, der andere wird sich öffnen. Ich glaube daran einfach.
Welche Rolle spielt eben die Umgebung, das Räumliche? Habt ihr da ein gewisses auch Raumkonzept? Oder ist das, weil ich stelle mal, ein stierer Büroraum trägt auch nicht dazu bei, dass Leute sich wohlfühlen und öffnen?
Ja, das stimmt. Also wir haben natürlich ein Büro, also unsere Beratungsstelle in der Österbergstraße 4 in Tübingen. Und wir haben, also meine Kollegin, die auch mit mir da hauptamtlich arbeitet, die Carola Schnur und ich, wir haben selber ein Büro, wo es natürlich auch so eine Ecke gibt, wo man dann eben mit dem Tisch und Stühlen, wo man sich gegenüber sitzt. Jetzt nicht so, dass man sich anstieren muss, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, auch mal aneinander vorbeizugucken. Das kann ja in einem Gespräch auch angenehm sein. Aber wir bemühen uns schon, das so zu gestalten, dass die Menschen sich wohlfühlen können. Also mit Blumen oder Bildern oder so, dass es so ein bisschen anheimelig ist. Also es ist kein kalter Raum, in dem man ja noch weniger Lust hat zu reden als sonst. Und ansonsten haben wir einen ganz wunderschönen Gruppenraum, einen großen, wo unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter die meisten Gespräche führen. Mit einem unglaublich schönen Ausblick auf die Stiftskirche. Also das ist schon was Besonderes. Das ist unser sogenanntes Turmzimmerchen. Und das ist schön.
Und da läuft auch Gruppenberatung dann?
Genau, also da machen wir auch Supervision und Teams und ab und zu vor allem in der hinterbliebenen Arbeit, so nennen wir das. Das heißt also, wenn jemand sich das Leben genommen hat, kommen oft auch mehrere Familienmitglieder zu Gesprächen. Und dann sitzen wir mit 3, 4 Leuten, Menschen da, also oft dann den Partnern und Kindern oder Eltern. Und da ist es dann auch gut, diesen Gruppenraum zu haben, weil der einfach ein bisschen größer ist.
Du hast vorhin gesagt, ihr macht Beziehungsarbeit im Gegensatz auch zur Therapie. Kannst du das nochmal klarer abgrenzen? Auch Beziehung auf Zeit, das heißt, irgendwann ist es vorbei?
Ja, genau. Also wir haben, also ich würde mal sagen, so im Durchschnitt dauern bei uns die Beratung oder Begleitung etwa ein halbes Jahr, wobei das wirklich nur ein Durchschnittswert ist. Es kann auch mal nach 3 Gesprächen zu Ende gehen und dann ist gut. Und manche Begleitungen dauern auch 4, 5 Jahre. Also ich habe schon auch vereinzelt Klienten, die schon ganz, ganz lange zu mir kommen. Und so ist es auch bei den Ehrenamtlichen. Trotzdem ist es ein Angebot auf Zeit, wobei Therapie ja auch ein Angebot auf Zeit ist. Also es ist ein bisschen länger angelegt oft, weil man ja dann doch eine bestimmte Anzahl von um die 20 bis 30 Stunden bekommt von der Krankenkasse und dann oft auch noch eine Verlängerung. Trotzdem ist es ein Angebot auf Zeit, auch Therapie. Bei uns sind die Menschen Klienten, oft sind sie natürlich im therapeutischen Bereich Patienten. Man kann vielleicht mal so grundlegend sagen, dass bei uns nicht so dieses Kranke im Vordergrund steht, sondern die Menschen sind in Krisen, was nicht unbedingt krank bedeutet. Natürlich gibt es viele Menschen auch, die eine psychische Erkrankung haben, die bei uns sind. Das ist auch völlig okay. Aber wenn man Therapie macht, braucht man eigentlich eine Diagnose. Und die braucht man bei uns nicht. Also man kommt einfach zu einem Gespräch, man muss auch keine Überweisung mitbringen, man muss nicht über die Krankenkasse, wird nicht abgerechnet. Das heißt, es bleibt auch alles so sehr im nicht so öffentlichen Bereich bei uns. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir uns auch freuen, wenn die Klienten uns was spenden für die Arbeit, die wir gemacht haben miteinander oder auch einen Förderbeitrag bezahlen für die Zeit der Begleitung. Aber wir sehen zunächst einfach nur mal den Mensch und wir brauchen die Diagnose dazu nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Und dass natürlich in Therapien Fachkollegen sitzen, die eben ja auch therapeutische Interventionen anwenden. Tun wir natürlich auch zum Teil. Klar, wir haben ja auch Weiterbildung. Wir sind ja auch nicht nur Diplompädagogen. Und auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter haben zum Teil therapeutisches Hintergrundwissen. Und aus meiner Sicht ist jedes Gespräch, was man führt, hat einen therapeutischen Nutzen. Aber trotzdem ist es ein Unterschied. Und bei uns geht es eben vordergründig darum, Beziehungen herzustellen. Und eben dadurch dem anderen wieder eine Stabilität zu geben.
Aber insgesamt ist es ja halt auch niederschwelliger.
Viel niederschwelliger, ja, natürlich. Weil man einfach kommen kann. Also man muss nicht vorher zum Arzt oder zu einem Psychiater, sondern man ruft an. Man kann anrufen und dann findet man die Nummer vielleicht im Internet oder im Telefonbuch oder man hat jemand, kennt jemand, der sagt, du, beim Arbeitskreisleben war ich auch schon oder eine Freundin von mir war da. Natürlich werden auch Menschen, Klienten zu uns überwiesen von Fachärzten, klar, oder auch von niedergelassenen Therapeuten zum Teil. Aber ich glaube, relativ viel geht über Empfehlung von Angehörigen, Freunden oder aus dem sozialen Umfeld zu uns so, ja.
Wie schnell kriegt man bei euch einen Termin? Weil gerade Krisen ist ja manchmal auch wirklich Not am Mann, an der Frau.
Genau.
Muss es schnell gehen?
Ja, genau. Also ich will ja jetzt nicht angeben, aber das ist genau das, was ich bei uns so toll finde, dass man wirklich innerhalb von wenigen Tagen einen Termin kriegt. Es kann auch schon am gleichen Tag sein, wenn es wirklich ganz, ganz akut ist. Oder also innerhalb von einer Woche, würde ich sagen, kriegt man einen Termin für ein Erstgespräch. Das dann auch erstmal dazu dient, zu schauen, passt unser Angebot überhaupt und auch in der Regel einen ganz hohen entlastenden Nutzen hat für den Menschen, dass er einfach mal erzählt hat, dass er sich mal jemand geöffnet hat. Und dann sehen wir gemeinsam weiter, passt für Sie das Angebot, können Sie sich das vorstellen, zu uns regelmäßig zu kommen. Und dann übernehmen entweder meine Kollegin und ich die Beratung und die Begleitung oder eben wir vermitteln das an Ehrenamtliche weiter. Und wenn das Thema jetzt irgendwie gar nicht geht bei uns oder die Problematik, dann schauen wir auch mit den Menschen, die zu uns kommen, zusammen, was gibt es sonst noch für Angebote in Tübingen, was kann man machen oder Reutlingen natürlich und vermitteln dann auch weiter. Also machen auch, öffnen den Weg so ein bisschen, damit es leichter wird.
Wenn ihr das Gefühl habt, ja, es geht gar nichts mehr, wie gefährlich kann das denn dann sein? Welche Möglichkeiten gibt es dann, das Leben auch zu schützen?
Ja, genau. Also wenn jemand in so einer akuten Krise oder so wirklich akut selbsttötungsgefährdet ist, dann besprechen wir zusammen, welche Möglichkeiten gibt es, also wie dieser Mensch sich auch selber schützen kann, was zum Beispiel, dass er in die Psychiatrie geht, ja, oder man guckt so ein bisschen, was ist im sozialen Umfeld da, wen kannst du anrufen, wenn du merkst, jetzt geht gar nichts mehr und wir ja zum Beispiel auch nicht immer erreichbar sein können, wir sind keine 24 Stunden, haben keine 24 Stunden Rufbereitschaft, dann gibt es die Möglichkeit natürlich bei der Telefonseelsorge anzurufen, die sind immer da und machen 24 Stunden. Also ich würde sagen, ich versuche dann erstmal so einen Notfallkoffer mit jemandem zu packen, also dass die Telefonnummern da sind, Zugangswege klar sind und so weiter. Wenn ich aber das Gefühl habe, das geht gar nicht. Also ich würde mir selber so große Sorgen machen, ob jetzt, sagen wir mal, ein Mensch kommt, ein Klient ist bei mir Freitagnachmittag und ich denke, hui, wie mache ich das mit dem Wochenende? Geht es gut? Dann würde ich auch mit diesem Menschen gemeinsam überlegen, wäre es gut, vielleicht übers Wochenende in die Psychiatrie zu gehen. Ich würde dann auch mitgehen und begleiten. Was wir nicht machen, ist einfach so hinterm Rücken von jemand bei der Polizei anzurufen oder den Krankenwagen zu holen und zu sagen, hier sitzt bei mir jemand, das geht nicht und so. Das würde ich niemals machen, weil dann habe ich das Vertrauen von den Menschen verloren. Sondern ich bespreche das dann. Sag, ich glaube, es wäre jetzt besser. Wie sieht's aus? Können Sie sich das vorstellen, dass wir das zusammen machen? Und wenn eine Vertrauensbasis da ist, glaube ich auch, dass der Mensch das mitmachen würde. Und ansonsten schaue ich halt, wenn ich dir jetzt gleich Montagmorgen einen Telefonanruf anbiete, ist das dann auch gut. Insgesamt glaube ich, ist das eine Entscheidung, die man nicht so richtig im Kopf treffen kann, sondern da muss ich auf mein Gefühl hören.
So. Aber wichtig ist halt nie gegen den Willen
Es macht keinen, es macht wenig Sinn. Ich kann es natürlich machen, aber wie gesagt, ich habe die ganz große Gefahr, dass dieser Mensch nachher nicht mehr, dass ich zu dem keinen Kontakt mehr kriege, dass der dann sagt, dass hier ist ein Vertrauensbruch passiert, das kann ich auch nachvollziehen, dass die Gefahr ist.
Sicher habt ihr auch dann trotzdem schon mal die Erfahrung machen müssen, dass dann auch ein Suizid passiert ist. Wie kann man damit Umgang lernen?
Also zunächst mal würde ich sagen, dass es Gott sei Dank so gut wie fast nie passiert. Es passiert immer wieder, dass wir dann auch mitkriegen, dass auch eine ganze Zeit nach der Beratung oder ja zum Teil auch Jahre danach jemand dann vielleicht sich doch das Leben nimmt. Wenn es passiert, dann ist es bei uns so, dass wir ein ganz tolles Team sind. Also wir unterstützen uns da auch sehr gegenseitig. Das heißt, für mich ist es klar, ich habe jederzeit die Möglichkeit, bei einer meiner Kolleginnen anzurufen und mir einfach auch für mich selber was zu holen, miteinander zu schauen, was ist passiert, wie konnte das sein, hat man irgendwas übersehen. Sind wir einfach immer füreinander da. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben regelmäßig Supervision selber auch als hauptamtliche Mitarbeiter. Also wir haben einmal im Monat etwa Supervision. Und dann ist es natürlich, hat es auch was damit zu tun, dass man auch eine bestimmte Haltung zu dieser Thematik braucht. Also für uns alle ist es so, dass wir Suizidalität oder auch eine Selbsttötung natürlich akzeptieren, sagen, das ist ein Weg, den ein Mensch gehen kann. Aber wir positionieren es auf der Seite des Lebens. Ganz klar auf dieser Seite. Und mit dieser Haltung gehen wir auch in Gespräche rein. Die haben wir manchmal als stellvertretende Hoffnung für die Menschen, die zu uns kommen. Also, dass ich dran glaube, dass es wieder gut gehen kann. Und irgendwann hoffe ich, dass der Klient diesen Glauben mit mir übernehmen kann, dass man wieder aus dieser Krise rauskommt. Und manchmal geht es einem danach sogar besser, wenn man eine Krise bewältigt hat. Dann ist man stärker als vorher auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist natürlich so, passiert ein Suizid in einem unmittelbaren Kontakt, das ist schwer auszuhalten. Klar.
Aber auf jeden Fall. In allermeisten Fällen habt ihr ja eher die positive Seite.
Das genau,
ist ja,
genau.
Ne, so wie das ja, auch, ne?
Absolut. Also das eben, es passiert wirklich sehr, sehr selten, dass es so ist. Und darüber bin ich auch froh, weil dafür sind wir da.
Aber das, man nennt es stellvertretende Hoffnung.
Ich weiß nicht, ob man es so nennt. Ich nenne es immer so. Es mag auch sein, ich habe diesen Begriff irgendwo aufgeschnappt. Ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich ihn erfunden habe. Aber ich finde den Begriff so schön. Mir gefällt er einfach sehr gut, dass ich in einer gewissen Zeit lang eine stellvertretende Hoffnung haben kann. Hey, die Krise, die du da hast, die ist hart, die ist schwer, aber man kann durch und man kann da auch gut wieder rauskommen. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich das ja auch schon selber so erlebt habe. Also klar, habe ich ja auch schon eigene Krisen gehabt, die ich bewältigen konnte und überlebt habe. Und das gibt mir schon die Zuversicht, daran zu glauben, dass das möglich ist.
Und dass du eben dabei helfen kannst, dass du dann wieder die Talsohle zu durchschreiten.
Genau.
Dass es irgendwann wieder aufwärts geht.
Und das ist dann ja auch das, was an der Arbeit so schön ist. Dass man irgendwann erlebt, dass ein Mensch, der am Anfang wie ein Häufchen Elend einem gegenüber sitzt, aufrecht wieder rausgeht nach einer Zeit und sein Leben weitergeht. Und ich habe schon immer wieder noch relativ lang Kontakt zu ehemaligen Klienten, die immer mal wieder anrufen und ein Lebenszeichen von sich geben. Und wo es dann einfach schön ist zu sehen, ja, die sind wieder auf den Füßen, die machen ihren Job, die machen irgendwie was ganz Neues, haben sich unglaublich toll weiterentwickelt. Und das finde ich, ist schön einfach, das auch mitzukriegen.
Ja, es wird ja sehr, sehr oft sehr, sehr persönlich dann auch. Und du hast vorhin das auch angesprochen, ne? Wie geht man damit um? Oder die Empathie ist wichtig für die Beziehung, ja. Aber es ist auch wichtig, eine gewisse Distanz zu wahren.
Genau.
Dieses Verhältnis, ist es auch, wie kriegt man das raus mit der Erfahrung, was da gut für einen selber ist und auch gut für die Klienten?
Ja, also ich denke, Empathie ist ja unglaublich wichtig. Das ist, glaube ich, so die Grundbasis, dass ich eine empathische Haltung habe. Also den Menschen, der mir gegenüber sitzt, akzeptiere, verstehen kann, was er sagt und notfalls eben auch nachfrage. Distanz ist natürlich ganz wichtig, weil sonst werde ich mit reingezogen und dann werde ich im Prinzip zum hilflosen Helfer, also wenn ich zu sehr damit reingehe. Das ist sicherlich was, was man einfach lernt, je länger man dabei ist. Auch diese Distanz zu wahren, dabei hilft mir natürlich auch Supervision und Austausch mit anderen Kollegen. Ich merke es schon an mir selber, wenn ich zu weit reingehe, also wenn ich nicht mehr so bei mir bin, und dann gibt es so ein paar kleine Tricks, dass man sich mal ein bisschen anders hinsetzt, sich vielleicht auch kurz ein bisschen abwendet, dass man guckt, dass man irgendwie so ein bisschen Kontakt zu sich selber kriegt, indem man so die Hände drückt oder irgendwas, dass ich wieder so ein Gefühl für mich habe. Ich merke schon zum Beispiel auch oft, dass ich zu wenig weit weg bin, wenn ich selber unglaublich müde werde oder so ein bisschen niedergeschlagene Stimmung, und dann merke ich so, oh, muss ich mal kurz gucken, ist die von mir oder ist es das, was ich so annehme von meinem Gegenüber? Und dann kann es helfen, mal eben aufzustehen, Fenster aufzumachen oder sowas, und dann merke ich so, es bin gar nicht ich, kannst dich wieder hinsetzen, ist alles gut mit dir und so. Aber da muss man sich einfach selber gut kennen. Also ich muss selber wissen, wo sind so meine Stolpersteine und wie komme ich dann wieder so selber bei mir an?
Sehr wach sein im Gespräch eben, ne? Die Antennen immer
genau.
Auf hab acht.
Genau, also die Antennen für den anderen, aber auch die für mich selber. Also da, genau.
Ein hochkomplexer Prozess, ne?
Ja, durchaus, das stimmt.
Eine Wissenschaft für sich.
Eindeutig.
Aber trotzdem dann halt auch einfach auch eine tiefe Menschlichkeit.
Ja, mhm. Natürlich, ohne die geht's ja nicht. Ohne die geht's nicht. Und das ist schon, finde ich, was eben auch so schön ist an der Arbeit, dass das möglich ist, diese Menschlichkeit. Das ist ja auch, ist ja nicht nur was ich gebe, sondern ich bekomme da auch zurück in der Beziehung, in den Gesprächen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, es ist auch wie so eine kleine Insel dann. Also, weil so drumherum ist es ja nicht immer, es geht ja nicht immer nur menschlich zu in unserer Gesellschaft. Und da finde ich schon die Kontakte, die ich haben darf, auch die Lebenswelten, die ich kennenlernen darf, das ist schon, finde ich, was Besonderes. Und dieser Aspekt Menschlichkeit ist für mich immer wieder auch das, was mich an meiner Arbeit so, es gibt mir die Kraft und die Motivation, weiterzumachen und dran zu bleiben und es einfach jeden Tag immer wieder gern zu machen.
Ihr seid 40 Jahre alt geworden, 1976 hat das alles angefangen. Was, ja. Weißt du, wie das damals alles war?
Ja, also damals gab es einen Herrn Bernd Wipper, meines Erachtens Theologe und Mediziner, der festgestellt hat, dass es einen Mangel gibt. Also Menschen, die einen Selbsttötungsversuch gemacht haben, kamen vielleicht ein paar Tage in die Psychiatrie und sind dann aber einfach wieder entlassen worden. Denen ging es natürlich nicht wirklich besser als vorher, aber es gab eigentlich niemand mehr, der sich um sie gekümmert hat. Und der hat gesagt, hier ist ein Mangel, da muss irgendwas gemacht werden. Und hat dann quasi eine Laienhilfeorganisation, ich glaube damals hieß es Arbeitskreis Lebensmüdenbetreuung oder sowas, gegründet, die sich eben um Menschen gekümmert haben nach einem Suizidversuch. Das wurde dann aber relativ schnell klar, dass es jetzt nur mit Laien quasi so im Wohnzimmer schwer umsetzbar ist, dass es eben auch ein bisschen eine äußere Logistik braucht. Und dann so 3-4 Jahre später kam dann die erste Beratungsstelle auch mit hauptamtlichen Mitarbeitern. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Genau.
Und jetzt seid ihr ein großes Team mit...
Mit 9 Leuten, genau. Und eben seit 2003 ist dann noch die Online-Jugendberatung Youth Lifeline dazugekommen, die eben dann auch vor ein paar Jahren 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat und ziemlich gutes Ansehen hat, also nicht ziemlich, ein sehr gutes Ansehen hat, unglaublich viele Preise und sowas alles bekommt, was uns natürlich ganz arg froh und stolz macht, zumal es einfach ein tolles Angebot ist, weil ja, das Thema Suizidalität natürlich auch im Jugendalter besteht und es im Jugendalter tatsächlich die zweithäufigste Todesursache ist. dass junge Menschen sich das Leben nehmen und es unglaublich viele auch gibt, die das versuchen. Also die Zahl der Suizidversuche ist im Jugendalter wirklich richtig, richtig hoch. Und deswegen ist es so wichtig, dass es da ein Angebot gibt, auch für junge Menschen und dann eben auch vor allem Angebot, was passt. Also per E-Mail, also mit am PC, das ist einfach am Puls der Zeit sozusagen. Junge Menschen tun sich auch so ein bisschen schwer, persönlich so ins Gespräch zu kommen, wenn dann jemand einem gegenüber sitzt, der so quasi die eigene Mutter oder Vater sein könnte. Und das ist halt das Tolle an der Online-Jugendberatung, dass dann die jungen Menschen eben jemand gegenüber sitzen haben, also am PC zumindest, der in etwa so alt ist, der schon weiß, wie das sich anfühlt, wenn man den ersten Liebeskummer hat. Das weiß ich schon auch, aber es liegt ja doch auch schon ein bisschen zurück. oder der weiß, dass es, wie schwierig das ist, wenn man Stress mit den Eltern hat und oder schlechte Notendruck in der Schule. Diese ganzen Themen, die eben im Jugendbereich ja sind, das ist ja auch okay und gut, dass die da sind, aber wenn ich so ein Gegenüber habe, was in der gleichen Situation steckt, dann kann ich da leichter reden.
Wie kriegt ihr die jugendlichen Beraterinnen und Berater? Wie schwer ist es da, auch einsatzfreudige und kompetente Leute zu kriegen?
So die Nachwuchsgeschichte.
Ja,
eigentlich ist es gar nicht so schwer. Also Youth Lifeline hat ja relativ viel Öffentlichkeit in den letzten Jahren. Und bevor es dann eine neue Ausbildungsgruppe gibt, gibt es oft einen Artikel in der Zeitung und wir gehen auch an Schulen und machen Werbung für die neue Ausbildungsgruppe. Und also in der Regel kriegen wir eigentlich immer so eine ganz gute Gruppe von etwa 20 Jugendlichen zusammen, die sich dann eine Ausbildung unterziehen. Also die werden 3-4 Monate ausgebildet zu Peer-Beratern und dann eben auch einsatzbereit sind und eine ganz tolle Arbeit machen. Ich nehme die zum Teil dann auch mit, die Jugendlichen, wenn ich Schulprävention mache. Und dann erzählen die da von ihrer Arbeit. Und das ist total toll, wenn ich Jugendliche dabei habe, weil ich merke schon immer, wenn die Jugendlichen so von ihrer Arbeit und auch mal von Klienten erzählen, also natürlich alles anonymisiert und so, dass da keinen Wiedererkennungswert gibt, dann ist es in den Klassen mucksmäuschenstill. So, also das ist schon toll und die stehen ja nicht nur dafür da, dass sie sagen, ich bin auch jung und ich hatte auch schon Krisen und ich kann anderen helfen, sondern die stehen ja auch dafür, dass es auch im jugendlichen Alter schon gut ist, sich bürgerschaftlich zu engagieren, zu sagen, hey, ich mache hier ein Ehrenamt, ich mache das ohne, dass ich dafür Geld verdiene, sondern weil ich auch Freude daran habe, andere zu unterstützen und ja, anderen Menschen oder anderen jungen Leuten zu helfen.
Kannst du mal ein Beispiel geben, wie die das vorstellen, wie die Präsentation
da so läuft? Ja, also die erzählen immer ganz lebendig, wie es bei ihnen dann so im Büro abgeht. Also um das mal in der Jugendsprache zu sagen, dass man da eben hinkommt. Also das Büro ist ja auch in Tübingen von der Youth Lifeline. Und das ist eben ganz wichtig, auch uns ganz wichtig, dass die Jugendlichen eben diese E-Mails nicht zu Hause bei sich schreiben, sondern dass die da in ein Büro kommen. Und in dem Büro sind die dann Peers und die haben auch Nicknames. Und wenn sie wieder gehen, dann lassen sie eben auch das, was gewesen ist, da in diesem Büro. Also die haben das nicht zu Hause quasi in ihrem eigenen Zimmer. Das ist ganz wichtig. Und dann erzählen die, wie das eben so ist, dass die dann zusammensitzen, dass man dann so die ersten E-Mails, wenn die so reinkommen, dass das oft dann das ganze Team beantwortet. Und das kann man ja vielleicht auch noch sagen, dass man die erste Antwort relativ auch bei Youth Lifeline sehr, sehr schnell bekommt. So, also spätestens nach 3 Tagen bekommt man eine erste Antwort, wenn man das erste Mal geschrieben hat bei Youth Lifeline oder an Youth Lifeline. Und dann überlegen die zusammen, wie kann man denn darauf antworten? Also da geht ganz viel so auch im Austausch miteinander und dann entscheidet sich, wenn jemand wieder zurückschreibt, dass es dann ein Peer-Berater diese Klientin, diesen Ratsuchenden dann als persönlicher Berater quasi übernimmt. Und trotzdem ist es immer so, wir haben die Büros direkt gegenüber, also wir können von unserem Balkon, sehe ich den Balkon von der Youth Lifeline und die stehen auch ganz oft da drunten und dann chillen sie mal in der Hängematte oder ich weiß, dass es da einen Tischkicker gibt, wo dann auch gespielt wird. Also es ist schon auch so, dass die auch ihre Freizeit da verbringen, aber eben mit dem Hintergrund, dass sie dann auch auf E-Mails antworten.
Und was ist bei den Jugendlichen so im Mittelpunkt der Krisenprobleme? Ist es wirklich vor allem Liebeskummer oder?
Schon, also das ist schon natürlich ein wichtiger Aspekt, also die erste große Liebe und dann klappt es nicht und sowas, das ist schon was, was ganz schön beuteln kann, auf jeden Fall. Und dann schulische Probleme, Probleme mit den Eltern, dann natürlich auch Themen wie Ritzen, Essstörungen, solche Sachen. Ja, im Prinzip so das ganze Spektrum, was man so haben kann. Mobbing, klar, ist heute auch was häufig vorkommt. Also all das, womit junge Menschen eben so in ihrem Alltag konfrontiert werden, Einsamkeit, sicherlich auch schon psychische Erkrankung, wobei das ja oft im Jugendalter noch gar nicht so, Gott sei Dank, auch noch gar nicht so arg diagnostiziert wird. Alle solche Themen. Der Hintergrund ist schon auch, dass die Jugendlichen, die sich an die Youth Lifeline wenden, Selbsttötungsgedanken haben, also suizidal sind. Und dann eben dann mit den Beratern gemeinsam überlegt wird, was gibt's denn sonst noch? Gibt's was in deinem Leben, was dich am Leben hält und so weiter? Also das schon, das ist schon, auf jeden Fall ist das immer ein Thema unter vielen anderen.
Was machst du dagegen, dass du es nicht mit nach Hause nimmst, die Probleme deiner Klienten?
Also wenn ich merke, dass ich ganz so stark drin hänge, dann dann laufe ich einfach nach Hause und dann mache ich ganz viele Umwege und laufe durch die Tübinger Altstadt und gucke mir Schaufenster an und sowas. Und das bringt mich dann schon auf andere Gedanken, weil wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, geht es einfach zu schnell. Und das hilft mir ganz gut, oder ich gehe, also wenn es noch nicht dunkel ist, was ja leider zurzeit immer so ist, dann gehe ich auch mal joggen oder manchmal gehe ich auch shoppen, passiert mir auch, finde ich auch manchmal eine ganz nette Ablenkung, so, genau. Also ich finde es toll, weil die Tübinger Stadt, es bietet ja auch viele Möglichkeiten, sich so ein bisschen abzulenken. Und das geht meistens ganz gut. Und wenn ich dann merke, jetzt habe ich immer noch einen Rest, dann rufe ich meine Kollegin an und sage, ich brauche kurz. Darf ich dir mal eben das Ohr abkauen? Und dann sagt sie, klar. Oder sie sagt, vielleicht in 10 Minuten, ich muss gerade noch was fertig machen. Und das ist ja auch okay. Aber ich weiß dann ganz sicher, ich kann sie anrufen.
Und von zu Hause und immer oder was auch, ja?
Genau, also das ist schon was wir uns auch gegenseitig zusichern, dass wir das können. Und da bin ich ganz froh, weil ich habe ja dann eben 8 Kollegen und Kolleginnen. Und wenn die eine nicht erreichbar ist, dann kann ich auch woanders anrufen und wir nehmen uns da dann schon Zeit. Weil es gibt eben manchmal auch außerhalb der Zeit irgendwas, wo man dann plötzlich merkt, irgendwie, das ging zwar jetzt 2 Stunden okay und ich war ganz ruhig und plötzlich kommt mir irgendein Gedanke und dann merke ich, das verunsichert mich und dann bin ich froh, wenn ich jemand habe, mit dem ich reden kann. Aber ich kann es ja nicht mit jedem bereden. Geht ja nicht. Also da
darfst du ja auch nicht.
Darf ich nicht, genau. Und das ist schon gut. Aber in der Regel geht es auch ganz gut, so mit den anderen Tricks.
Dass wenn du dann zu Hause bist, dann hast du es eigentlich schon abgeschüttelt mit den Tricks.
Genau. Und dann hilft immer noch unter Umständen eine Dusche.
Zum Reinwaschen. Also symbolisch auch.
Ja, ne? genau. Das finde ich dann auch. Das brauche ich manchmal auch.
Zum Thema Suizid in der Gesellschaft, aber auch Krisen, wie sie zunehmen, wie die Gesellschaft gerade so funktioniert mit den Drucksituationen. Die Leute müssen funktionieren, jeder muss perfekt sein. Inwieweit wirkt sich das deiner Meinung nach auch aus auf eine höhere Anzahl von Beratungsgesprächen oder mehr Krisen in der Gesellschaft? Kann man da einen Zusammenhang feststellen?
Ja, das kann man natürlich schon. Also ich meine, grundlegend würde ich mal sagen, die Zahl der Menschen, die sich jedes Jahr das Leben nehmen, ist einigermaßen konstant. Seit vielen Jahren bewegt sich immer so um etwa 10.000 Menschen. Also es ist ja eine enorm hohe Zahl, muss man sagen, in der Bundesrepublik. Das sind mehr als doppelt so viele Menschen, wie durch einen Verkehrsunfall sterben. Also das sage ich immer deswegen dazu, weil das ist auch immer was ich so, wenn ich mit Schülern zusammen, also Prävention mache, das ist immer so eine dieser Fragestellungen und es glaubt fast niemand. Die meisten sagen immer, durch Verkehrsunfälle sterben wahrscheinlich mindestens doppelt so viele wie durch Suizid, aber so ist es nicht. Es sind so 4.500 durch Verkehrsunfälle und 10.000 durch eine Selbsttötung. Das heißt, diese Zahl ist relativ konstant. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es nach wie vor ein Riesentabuthema ist in der Gesellschaft. Es wird wenig drüber gesprochen. Man will auch nicht drüber sprechen. Es ist auch nicht cool zuzugeben, dass man eine Krise hat, dass es einem gerade nicht gut geht. Was inzwischen ja so ein bisschen mehr akzeptiert ist, ist, dass man einen Burnout hat. Was aber unterm Strich ja auch eigentlich nur eine Erschöpfungsdepression ist und eine Krise, weil man sich über lange Zeit völlig überfordert hat und nicht mehr so auf seinen, nicht mehr so in seiner eigenen Mitte ist. Also meine Meinung dazu. Und es schwankt auch so ein bisschen. Also die Zeit der Krisen schwankt auch so ein bisschen. Vielleicht kann ich hier bei der Gelegenheit gleich mal noch mit einem weiteren Vorurteil aufräumen. Die meisten Menschen denken, die höchste Zahl von Suizidtoten gibt so Weihnachten, Jahreswende, Herbst und sowas. Ja, jetzt so könnte die Zeit beginnen, ist nicht so. Die weitaus meisten Suizide passieren im Frühsommer. Hat auch eine nachvollziehbare Erklärung, finde ich. Im Frühsommer ist es so, dass das Leben wieder anfängt, es pulsiert. Ganz viele Menschen sind draußen unterwegs und Menschen, denen es nicht so gut geht, die haben daran keine Teilhabe. Die können da nicht mitmachen. Die ziehen sich zurück, sitzen in der Wohnung, kommen nicht raus, können nicht in Kontakt gehen. Das macht ihnen Angst. Und wenn man dann aber mitkriegt, wie es draußen ganz viel Leben ist und man drin ist einsam und alleine, dann ist das unglaublich schwer. Und im Herbst ist es so, dass viele Menschen einfach zu Hause sind. Das ist die Zeit, wo man sich zu Hause nett macht und auch keine richtige Lust hat und am liebsten auf dem Sofa sitzt. Und dann haben die Menschen, denen es nicht gut geht, das Gefühl, ich bin ein Teil von denen, die eben zu Hause sind. Und deswegen ist die, liegen die Suizidzahlen im Frühsommer oft ziemlich hoch.
Und ja, aber insgesamt ist es so, dass die Gesellschaft sich nicht damit auseinandersetzen möchte.
Mit dem Thema Suizid. Genau.
Und was findest du, was braucht es hier? Wie kann man diesen Umgang auch mit Krisen oder welchen Rat würdest du vielleicht erteilen, wie man auch als Gesellschaft damit umgehen sollte, könnte?
Ja, also ich glaube, schlicht akzeptieren, dass es so Phasen im Leben gibt, zu sagen, okay, die gibt's, die gehören auch zum Leben dazu. Ein Stück weit gehört es ja auch dazu, dass man darüber nachdenkt, dass man sich mit dem eigenen Tod beschäftigt. Aber auch klar zu haben, das ist ja nichts furchtbar Schlimmes, sondern das ist, natürlich ist es was, was Angst macht. Das verstehe ich auch. Das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt auch in der Beratung da nicht auch in Sorge sind oder sowas. Aber man kann darüber sprechen. Ich kann mit jemandem darüber sprechen, dass er suizidal ist oder sie. Also, dass man einfach offen ist, dass man hinschaut, dass man zuhört. Dass ich glaube, damit könnte schon ganz viel wirklich besser werden. Und dass man eben weiß, sowohl als Betroffener selber, aber auch drumherum, es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Es gibt Hilfeangebote, es gibt wirklich was man machen kann. Und das ist, glaube ich, hat ganz viel damit zu tun, dass wir so eine Gesellschaft wieder des Hinschauens und Zuhörens werden und nicht nur das immer weiter, weggucken, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also so ist es ja oft und das ist eben genau das, was gefährlich ist. Es geht nicht, wenn wir uns gegenseitig im Stich lassen, sondern da sein. Und Menschen anlächeln, Menschen umarmen, sowas, das glaube ich, ist was Menschen einfach brauchen. Und eine Offenheit dafür, dass es einem auch mal schlecht gehen kann. Es kann ja auch wieder besser werden. Es wird meistens ja auch wieder besser, zum Glück.
Solidarität auch auf
einer
größeren Ebene.
Auf einer größeren Ebene. Und ich glaube eben ganz viel Aufklärung. Und das ist ja das, was wir auch versuchen zu machen. Zu sagen, das gibt es und es gibt viele Menschen, die suizidal sind. Es gibt ja auch deutlich viele Suizide, habe ich ja vorher schon gesagt. Aber man kann was machen, man kann über das Thema sprechen. Also ich frage die Menschen, die zu mir kommen, ja auch. Denken sie auch darüber nach, sich das Leben zu nehmen? Ist das Thema? Und dann kann man da sogar weitergehen. Man kann auch sagen, okay, Sie denken darüber nach. Haben Sie denn konkrete Pläne? Also wie ist denn das? Also dass man auch merkt, darüber kann man wie über viele andere Themen auch sprechen. Also da muss man nicht den Mund halten, sondern man kann es ansprechen.
Auch dann die Methoden? Geht es dann schon so weit?
Ja, natürlich. Also wenn, je nachdem, in welchem Gespräch. Also ich würde jetzt nicht, weil mir jemand auf der Straße entgegenguckt oder entgegenläuft, der traurig guckt, natürlich gleich in so ein Gespräch einsteigen. Aber wenn für mich, mir dient es auch, so ein bisschen einzuschätzen, wie suizidal ist der andere. Und wenn sich ein Mensch auch schon darüber Gedanken macht, wie er es macht, wann er es macht, wo er es macht, oh ja, dann weiß ich, jetzt ist... Jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich wirklich, müssen wir gemeinsam überlegen, das haben wir ja vorher schon angesprochen, welche Möglichkeiten gibt es, damit das nicht passieren muss. Also, und das, genau, hilft mir, das so ein bisschen einzuschätzen. Und wenn jemand sagt, ja, ich denke da schon drüber nach, dann kann ich mal gucken, wie ist denn das, oder frage dann, wie ist denn das, sind diese Gedanken, drängen die sich so auf, ohne dass sie was dagegen tun können, oder holen sie die herbei? Also ist es mehr so ein, wenn das nicht klappt, kann ich immer noch. Ja, also dann ist es ein aktives, diesen Gedanken benutzen, dann denke ich noch, okay, ja, aber wenn jetzt sich Gedanken aufdrängen, dann ist es so mehr, dass ich mit gemeinsam überlege, was passiert denn, damit die auch wieder weggehen oder wie oft sind die da? Und dann ist es schon mal wieder eine Stufe, also ist es schwieriger und auch alarmierender, würde ich mal sagen.
Wie denkst du über Sterbehilfe bei Todkranken? Das ist ja jetzt nicht direkt euer Ding.
Nee, aber, ist nicht so direkt unser Ding.
Aber hängt ja auch mit zusammen. Ne?
Klar, also es ist ja letztendlich dann auch, wie man es auch nennen will, assistierte Selbsttötung und klar. Also es ist so, dass im Prinzip unsere Haltung da ja auch nicht so anders ist. Also es ist was, dass jemand diesen Weg gehen will, kann ich akzeptieren. Würde aber trotzdem immer noch gucken, dass das, was von dem Leben noch da ist, was man da noch rausholen kann, ist es da noch irgendwas, was es lebenswert macht? Ich finde, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber unterm Strich glaube ich, dass ja natürlich die Menschen schon die Entscheidung treffen dürfen. Das ist schon was ich auch wichtig finde. Aber wie gesagt, also trotzdem würde ich immer noch gucken wollen, was ist noch lebenswert.
Alles versuchen auszuschöpfen, eben auch durch solche Angebote, wie ihr sie macht.
Genau, aber sicherlich nicht verurteilen dafür, dass jemand den Weg gehen will. Also das wirklich zu akzeptieren, dass jemand sagt, ich kann nicht mehr, ich bin todkrank, ich habe noch ein halbes Jahr zu leben, was soll ich noch? Aber vielleicht kann man ja gemeinsam überlegen, ob dieses halbe Jahr noch zu gestalten ist, so dass es schön ist oder schön, aber lebenswert, ter erscheint.
Die Gesetzeslage ist anders noch.
Mhm. Ja, und trotzdem ist es, also es ist ein Thema, mit dem wir natürlich uns auseinandersetzen, wo wir auch angefragt werden, aber ich würde mal sagen, das ist nicht unbedingt was bei uns vorkommt. Also jemand, der sich entschieden hat, der braucht auch keine Unterstützung oder Beratung mehr. Da geht es vielleicht auch eher darum, dass dann die Familie begleiten kann. Vielleicht dann auch eher, dass also Angehörige kommen und fragen, wie soll ich damit umgehen. Trotzdem ist es bei uns ein verschwindend kleines Thema.
Die Angehörigen schon mehr, ne? Du hast gesagt, nach einem erfolgreichen Suizid oder auch als die hilflosen Helfer sind die Angehörigen ja oft.
Ja.
Da gilt es ja auch, die muss man anders stark machen,
genau,
als den persönlich Betroffenen.
Genau, ja. Also das ist zum einen eben die Hinterbliebenen, was du angesprochen hast, die jemanden verloren haben, da machen wir Trauerbegleitung, entweder im Einzelsetting, also wo die Menschen dann alleine kommen oder eben auch die ganze Familie kommt oder eben auch Gruppenangebote, also an Wochenenden zum Beispiel oder auch ein Trauergottesdienst oder fortlaufende Trauergruppen und das Trauercafé zum Beispiel, wobei das jetzt nicht nur Menschen hinkommen, die jemand durch einen Suizid verloren haben, sondern auch durch Erkrankungen oder Unfälle oder so. Das Tolle an diesen Gruppenangeboten für Menschen, die jemand durch einen Suizid verloren haben, ist, dass sie da erleben können, es ist nicht nur mir passiert, sondern es ist auch anderen Menschen passiert. Weil sicher kannst du dir auch vorstellen, dass Schuld da eine ganz große, wichtige Dimension ist. Auch Scham ist eine wichtige Dimension, weil ja, das ja, auch da natürlich in der Gesellschaft nicht drüber geredet wird und dann denken Menschen, was denken jetzt die anderen von mir, weil mein Mann hat sich umgebracht oder mein Sohn oder sowas. Und da ist, kommen ja ganz oft die Fragen, ja, was ist denn da in der Familie los? Und die hätten das doch merken müssen. Und dann in der Gruppe mit anderen zu sein, die das eben genauso erleben mussten, und das bringt wirklich das ganze Leben durcheinander von den Hinterbliebenen, das ist unglaublich tröstlich. Sich nicht alleine fühlen. Das ist, glaube ich, das, was unglaublich hilft.
Und das leistet ihr in eurer täglichen Arbeit.
Genau.
Arbeitskreis Leben, 40 Jahre gibt es ihn schon. Ihr habt einige Veranstaltungen zu eurem Jubiläum noch.
Genau, ja, genau.
Sag mal,
also,
wann und wo.
Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Programm Kino Camino in Reutlingen jetzt am Sonntag, also schon übermorgen, einen Film, der Mona heißt, also das ist so eine Filmreihe mit dem Schwerpunkt seelische Krisen und Suizidalität, startet jetzt am Sonntag mit dem Film Mona, das ist ein Dokumentarfilm, um 11.15 Uhr im Camino. Und dann haben wir noch zwei Filme, die jeweils an einem Mittwoch laufen. Der eine ist Coconut Hero und der andere heißt About a Girl. Und die laufen am 19. und am 26. Oktober in Reutlingen. Jeweils beide einmal um 18 Uhr und einmal um 20.30 Uhr. Also man hat die Möglichkeit, zu verschiedenen Zeiten beide Filme zu sehen. Nur Mona ist jetzt eben exklusiv nur am Sonntag. Das ist das eine, was wir noch im Rahmen von unserem Jubiläum, die Veranstaltungsreihe. Und das andere ist ein Vortrag mit Dr. Bärbel Wadetzki am 25.10. Um 19 Uhr im Sparkassenkarree in Tübingen. Und das, der Vortrag hat den Titel Souverän und selbstbewusst, der gelassene Umgang mit Selbstzweifeln. Also ein, glaube ich, sehr spannendes Thema, was, glaube ich, die meisten Menschen durchaus kennen. Ja, und dazu laden wir ganz herzlich ein. Der Vortrag ist öffentlich und kostenfrei und wir hoffen, dass ganz viele Menschen Lust haben, dabei zu sein. Es wird nachher auch noch die Gelegenheit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen und auch die Bärbel Wadetzki kennenzulernen. Ich glaube, es wird eine ganz tolle Sache. Ich freue mich riesig drauf.
Vielen Dank, dass du da warst, Stefanie Hamann. Ja. Vom
gerne.
Arbeitskreis Leben.
Ich danke euch.
Toi, toi, toi und weiterhin gutes Beraten, erfolgreiches Wirken.
Dankeschön.
Hier.